Ich hatte dann 5 Tage später nach unserem ersten Treffen Geburtstag und da sind wir abends essen gegangen zusammen. Da war eigentlich schon die erste Red Flag, wie man so schön sagt, weil sich da schon beschwert wurde, weil ich ein bisschen im Restaurant rumgeguckt habe. Das hat ihm also überhaupt nicht gefallen. Im Grunde hätte ich da schon die Beine in die Hand nehmen müssen. Ja, sowas will man ja dann in dem Moment gar nicht sehen oder denkt da, ach, das war jetzt so ein Einzelfall. Wir sind übers Wochenende weggefahren, waren dann abends im Hotel essen. Wir haben uns dann gestritten und da ging es auch wieder. Es war eigentlich immer Eifersucht. Die Eifersucht war von Anfang an unheimlich präsent und schrecklich eigentlich. Und dann musste ich dann auch wieder gehen, weil ich mich dann so aufgeregt habe. Und dann bin ich dann auch aufgestanden und bin gegangen und bin aufs Zimmer gegangen und ich bin mit dem Aufzug gefahren. Und dann ist er in einer Windeseile und ich glaube, das war im 4. Stock. Und als die Aufzugstür aufgeht, dann hat er schon vor mir gestanden. Und dann habe ich schon an dem Blick gesehen, oh Gott, das da wird jetzt heftig. 4 Wochen später war es auch einmal so furchtbar und es fing auch wieder mit dieser Eifersucht an. Das war aber dann hier zu Hause bei mir und da hat er mich auch durch die Wohnung geprügelt. Und mit Vorliebe dann ging die Granitplatte auf der Küchenablage geschubst. Mir dann die Haare nach hinten gezogen und mich so weit runtergezogen, ins Gesicht gehauen, mich beleidigt, dreckige Nutte, Stück Scheiße. Es war ganz oft, dass ich geschrieben habe, das geht so nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, ich beende die Beziehung. Also entweder er hat seine Sachen gepackt und ist gegangen oder ich habe ihn rausgeschmissen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ich bin Jennifer, Coach und Beraterin für Menschen, die in schwierigen und schmerzhaften Beziehungserfahrungen feststecken oder sich gerade daraus befreien. In diesem Podcast kommen Betroffene selbst zu Wort. Sie erzählen, was sie erlebt haben, wie sich ihr Blick auf sich selbst verändert hat und welche Wege sie aus der Beziehung gefunden haben. Heute hörst du den ersten Teil der Geschichte von Franzi. Sie berichtet von einer Beziehung, in der es zu massiver Gewalt, öffentlicher Demütigung und sehr belastenden Dynamiken kam. Die Schilderungen, die sie macht, sind sehr deutlich. Bitte achte gut auf dich, während du zuhörst. Wenn du merkst, dass es dir zu viel wird, mach gerne eine Pause. Franzi, herzlich willkommen zu Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Danke, dass du heute deine Geschichte hier im Podcast teilen möchtest. Magst du mir zu Beginn einmal verraten, was dich dazu gebracht hat, zu dieser Entscheidung heute hier zu sein und deine Geschichte zu erzählen?
Ja, eigentlich eher für mich, um einfach mit diesem Kapitel endlich abschließen zu können als endgültige Reinigung vielleicht, um es mal so zu sehen. Natürlich auch für andere, aber das ist wahrscheinlich für mich selber eher sekundär. Ich freue mich natürlich darüber, wenn ich da irgendjemandem mit helfen kann mit den Aussagen, aber primär denke ich doch eher, dass es für mich war.
Okay, ja, vielen Dank. Franzi, dann erzähl doch bitte einmal, wie bei euch alles angefangen hat. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war vielleicht auch so die erste Zeit zu Beginn der Beziehung?
Er hat mich angeschrieben über Social Media und bedingt durch den Altersunterschied, der ja doch ein bisschen eigentlich sehr hoch war bei uns, habe ich das eigentlich erstmal weggewischt und habe gesagt, ja, nett, aber eigentlich den Altersunterschied im Kopf hätte und habe das gar nicht so ernst genommen, aber er hat auch irgendwie gar nicht locker gelassen und so diesen Klassiker, Alter ist ja nur eine Zahl und man soll doch nicht gleich urteilen, sondern Chance geben. Und ja, aber irgendwie war auch diese Kommunikation dann gleich sehr intensiv und auch, oder jedenfalls hatte ich den Eindruck, sehr aufrichtig und sehr bemüht. Und daraufhin habe ich mich dann auch irgendwie drauf eingelassen und auch immer wieder geantwortet.
Dann habt ihr euch getroffen oder wie lief es dann weiter?
Nee, wir haben also wirklich 14 Tage lang nur geschrieben und haben uns dann nach 14 Tagen getroffen. Zum ersten Mal. Und das war eigentlich auch unheimlich schön. und vertraut und ja, war, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es war irgendwie gleich so eine Verbindung da, die so gar nicht so unsicher war, wie man das so anfangs kennt, dass man nicht wüsste, über was man sich unterhalten kann oder soll. Und es ist auch irgendwie nie so eine Pause aufgetreten, so eine peinliche Pause, sondern nee, also die Kommunikation hat von Anfang an wirklich gut gestimmt und das war auch sehr schön. Ja, wir haben uns dann immer eigentlich täglich getroffen und ich hatte dann witzigerweise, aber ich hatte dann 5 Tage später nach unserem ersten Treffen Geburtstag und da sind wir abends essen gegangen zusammen. Und eigentlich hätte ich da war eigentlich schon die erste Red Flag, wie man so schön sagt, weil sich da schon beschwert wurde, weil ich ein bisschen im Restaurant rumgeguckt habe. Aber das war halt auch ein sehr schönes Restaurant. Und dann habe ich mich da so umgeguckt und das hat ihm also überhaupt nicht gefallen. Also da, das habe ich auch gar nicht verstanden, dass er sich da schon gleich so anfangs so aufregt, dass ich da so rumgucke. Also im Grunde hätte ich da schon die Beine in die Hand nehmen müssen und hätte eigentlich schon erkennen müssen, dass da ist nichts. Nach 5 Tagen. Also so völlig unberechtigt. Also in einem Restaurant, in einer Bar, denke ich, wäre vielleicht auch noch mal was anderes gewesen. Aber in einem Restaurant, wo man eigentlich sitzt und sich unterhält, ja, das war so das Erste. Aber wie das dann halt so ist, ja, sowas will man ja dann in dem Moment gar nicht sehen oder denkt, ach, das war jetzt so ein Einzelfall. Aber er hat mir dann richtig Stress gemacht und es ging dann auch so weit, dass ich eigentlich aufgestanden bin und gegangen bin. Wir waren aber dann mit einem Auto da, also habe ich dann im Auto gewartet. Ich habe ihn noch bezahlen lassen und habe aber dann im Auto gewartet und dann, ja, habe ich ihn dann auch. Also er hat dann auch nichts mehr mit mir geredet. Also die Stimmung, also das war sehr interessant, aber ich habe es nicht wahrhaben wollen. Also irgendwie, ich habe dann irgendwann eingelenkt und habe dann gesagt, komm, ist doch mein Geburtstag. Er hat auch null Rücksicht auf meinen Geburtstag genommen, was man ja eigentlich macht, wo man sagt, oh, sie hat ja jetzt Geburtstag und da reiße ich mich mal ein bisschen zusammen. Also da gab es schon keinerlei Hemmschwelle seinerseits. Und dann haben wir, ja, aber dann haben wir uns natürlich später dann doch wieder vertragen, aber weil ich eben den ersten Schritt gemacht habe. Und dann haben wir aber danach eigentlich eine schöne Zeit gehabt, den ganzen August. Und es war so diese klassische Love-Bombing-Phase. Also das war ja auch das, was mich vorher so angezogen hat und wo ich dann auch an meinem Geburtstag drüber hinweggesehen habe, weil einfach ganz viele Komplimente waren und ganz viel, du bist so das Übliche, du bist auf sowas habe ich gewartet und ja, wie schön ich wäre und dass er eben, das sei eben auch der Grund, warum er mit jüngeren Frauen nichts anfangen könnte, sondern die Reife und die Gespräche und so also so aufgenommen hat er sich noch nie gefühlt und so, klar, schmeichelt einem. Und wobei man dann natürlich auch den Altersunterschied im Kopf hat. Also ich habe dann auch gefragt, oh mein Gott, aber ich wie sieht es mit Kindern aus, bevor man sich dann so intensiv darauf einlässt? Das war jetzt so eine Sache, die dann hätte ich das, glaube ich, noch mal eher abbrechen können, wenn mir jemand gesagt hätte: Nein, also oh, ich will aber doch Kinder haben. Und aber das hat er so weggewischt. Zwar anfangs dann auch immer noch mal: Naja, aber vielleicht geht es ja noch bei dir oder wir können ja mal probieren. Und aber das Thema Kinder war eigentlich für mich komplett abgehakt, zumal ich selber habe. Und ja, aber das hätte ich akzeptieren können als Grund.
Und dann sagtest du, Franzi, ihr habt dann einen schönen August miteinander verbracht. Das heißt, ihr seid dann auch als Paar zusammengekommen oder war das noch eher
Ja,
was
doch,
Lockeres?
das ging eigentlich relativ schnell, dass wir als, eigentlich von Anfang an, muss man auch so sagen, dass wir als Paar zusammengekommen sind. Es war irgendwie so gar keine Frage dann. Und ja, und wir haben dann eigentlich auch fast jeden Tag miteinander verbracht, von Anfang an. Das muss ich schon sagen. Und ja, der August, das war halt auch wirklich ein schöner Sommer. Wir haben dann jeder hat tagsüber gearbeitet und abends haben wir uns getroffen, zusammen gekocht, gegessen, getrunken und immer tolle Gespräche gehabt. Und ich glaube, das hat mich also auch so angefixt, in Anführungszeichen, diese Gespräche, weil ich vorher aus einer langen Ehe kam, die sich aber so auseinandergelebt hatte im Laufe der Jahre, also jetzt ohne Streit oder sonst was. Also es war eben nicht mehr, man hat sich halt eben getrennt oder ja, und dann war das plötzlich wieder was ganz Neues. Man hat sich verstanden gefühlt, man hat es genossen, dass sich mal jemand nochmal für einen interessiert hat und so intensiv interessiert hat und auch abgespeichert hat vieles, also anfangs. Und das, insofern ging es sehr, sehr schnell. Ja, der August in dem Sinne. Und dann fing es leider aber auch sehr schnell an, hart zu werden, muss ich sagen. Also wir sind im September übers Wochenende weggefahren und hatten einen unheimlich schönen Tag, hatten ein super schönes Hotel und waren dann abends im Hotel essen. Ich kann mich eigentlich nicht mehr erinnern, was der Grund war. Aber wir haben uns dann gestritten und da ging es auch wieder. Es war eigentlich immer Eifersucht. Die Eifersucht war von Anfang an unheimlich präsent und schrecklich eigentlich, weil ich überhaupt nichts mehr machen konnte. Auf alles war er eifersüchtig. Wenn ich mal zufälligerweise irgendwo hingeguckt habe, was guckst du da jetzt hin? Wen guckst du da jetzt schon wieder an? Und an dem Abend ging es auch wieder um Eifersucht und dann musste ich dann auch wieder gehen, weil ich mich dann so aufgeregt habe. Und dann bin ich dann auch aufgestanden und bin gegangen und bin aufs Zimmer gegangen und ich bin mit dem Aufzug gefahren und dann ist er in einer Windeseile und ich glaube, das war im vierten Stock. Und als die Aufzugstür aufgeht, dann hat er schon vor mir gestanden. Und dann habe ich schon an dem Blick gesehen, oh Gott, da wird jetzt heftig. Also richtig, ja, wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, um es mal so zu sagen. Also komplett anderes Gesicht. Und dann ging auch die Schreierei schon los im Gang. Und dann wurde er auch unheimlich schnell gewalttätig, hat mich aufs Bett geschmissen, hat mich eigentlich. Ja, auch den Fuß verdreht, das weiß ich noch. Ganz schlimm den Fuß verdreht, das Knie verdreht und ja, und das Ganze eben es war überhaupt kein normales Reden mehr möglich. Und das Ganze ging über Stunden, was sich immer wieder wiederholt hat. Also ich bin überhaupt nicht in Ruhe gelassen worden. Und irgendwie ging dann die Nacht rum, das weiß ich auch noch. Gar nicht mehr so genau, wie die rumging, aber sie ging rum. Und dann am nächsten Morgen habe ich dann auch kein Wort mit ihm geredet und wir haben die Sachen gepackt und sind wieder zurückgefahren. Und irgendwann habe ich dann angehalten, weil ich mich innerlich so aufgeregt habe und habe, das weiß ich auch noch ganz genau, einen Monolog geführt und habe gesagt, das da geht gar nicht. Und da war auch noch zumindest mal ein Anflug von schlechtem Gewissen. Also im Vergleich zu später kann ich nur sagen, also da wurde nicht mit mir diskutiert, sondern da war trotzdem, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es falsch interpretiert, aber ich glaube auch so ein bisschen Erschrecken über wie heftig dieser Ausraster war. Es wurde dann weiß ich noch, mit einer angeblichen Ecstasy-Pille erklärt, was aber nicht gestimmt hat, weil dann wären die Pupillen ganz groß gewesen und die waren nicht. Also das merkt man auch, wenn jemand Drogen genommen hat oder das hätte ich gemerkt, wenn er das genommen hätte. Aber es war zumindest schon mal so eine typische Entschuldigung, also ohne Verantwortung zu übernehmen, dass er das gemacht hat, sondern es war dann gleich ein Grund. Aber du, das kannst du nicht ernst nehmen, ich habe ja Drogen genommen. Und ich habe ihn dann zu Hause abgeliefert und bin heimgefahren. Und er hatte zu dem Zeitpunkt keinen Führerschein. Und er ist mir dann in Windeseile hinterhergefahren und war eigentlich, also er war ganz schnell plötzlich hinter mir und ist mir dann die ganze Zeit hinterhergefahren und bis vor meiner Haustür und hat mich da auch schon nicht aussteigen lassen und ja, ich soll ihm doch verzeihen, er hätte es nicht so gemeint und es wäre schlimm von ihm und ja, und dann hat er sich wirklich für alles entschuldigt, aber ja, ich habe dann auch wieder, an dem Abend war ich noch sauer, aber ich habe es dann auch wieder entschuldigt und durchgehen lassen. Und das Schlimme an der Sache ist, dass sich das eigentlich einmal pro Monat so zugetragen hat. Also einen Monat später sind wir auch wieder übers Wochenende weggefahren, da waren wir auf den Geburtstag eingeladen. Und da war genau das Gleiche wieder. Genau das Gleiche. Die ganze Nacht im Hotelzimmer, mich durch dieses Hotelzimmer geprügelt und sich dann am nächsten Tag entschuldigt. Ja, das Schlimme war, dass man sich da so zusammenreißen musste. Oder da waren wir eben nicht alleine unterwegs. Und da war am nächsten Tag eben noch Frühstück und dann die Fassung zu bewahren, weil man wollte ja jetzt nicht, dass das jemand mitbekommt. Also das war auch nochmal ganz furchtbar. Aber auch das habe ich wieder durchgehen lassen, weil die Entschuldigung danach war auch wieder, es tut mir so leid. Und ja, und dann weiß ich aber da noch, dass ich gesagt habe, also das da war jetzt endgültig das letzte Mal, dass ich das entschuldige. Und dann ging es auch eine ganze Zeit lang gut, bis im November auch wieder 4 Wochen später, da ging es auch wieder los. Und es war immer diese Eifersucht. Also ganz schlimm war, ich hatte einen Personal Trainer, weil ich immer gerne und immer sehr viel Sport gemacht habe. Und der war ihm ein Dorn im Auge. Von Anfang an, also der wurde, das war ganz schlimm. Also da immer wieder ging es über den. Also die Eifersuchtsanfälle kamen immer darüber. Und ich habe aber dann auch mal gesagt, ich gebe das doch nicht auf, das ist mein Sport. Ich brauche das auch aus gesundheitlichen Gründen und ich habe immer Sport gemacht. Also sorry, ich bitte dich, das geht gar nicht. Und in diesem November, also 4 Wochen später, war es auch einmal so furchtbar und es fing auch wieder mit dieser Eifersucht an. Und das war aber dann hier zu Hause bei mir und da hat er mich auch durch die Wohnung geprügelt. Und mit Vorliebe dann ging die Granitplatte auf der Küchenablage geschubst, mir dann die Haare nach hinten gezogen und mich so weit runtergezogen, ins Gesicht gehauen, mich beleidigt, dreckige Nutte, Stück Scheiße. Ja, du, Stück Scheiße, dreckige Nutte, also diese Beschimpfungen und auch wieder auf den Boden geworfen. Mein Sprunggelenk verdreht, das hat er auch immer mit Vorliebe gemacht. Also mich bespuckt, da war ich fassungslos. Ich bin, glaube ich, noch nie in meinem Leben bespuckt worden. Das hat man als Kind mal gemacht, aber da ist man von den Eltern so schnell, also auch das hat man nicht gemacht, gespuckt. Das war widerlich und das war so entwürdigend zu spucken. Und dann auch mit Vorliebe immer gewürgt. Und das dann alles über Stunden und mich dann auch nicht schlafen lassen. Wenn ich gesagt habe, jetzt lass mich in Ruhe und ich will jetzt einfach nur noch schlafen. Und an diesen In diesen Anfängen habe ich mich eigentlich nicht gewehrt. Das war so am Anfang so, wo ich eigentlich nur fassungslos war, wie jemand so sein kann. Und in diesem November, da, als ich dann morgens aufgewacht bin und dann kam er dann auch und hat sich auch natürlich wieder entschuldigt und hat aber dann gesagt, er müsste dringend mit mir reden, er müsste mir was erklären, dass dann wüsste ich, woher seine Ausbrüche kämen, dann könnte ich das besser verstehen, wobei ich eigentlich nicht verstehen kann, dass man sowas macht und vor allen Dingen immer wieder sagt, du bist meine Traumfrau, du bist die Liebe meines Lebens, ich will mit dir alt werden, ich will mir mit dir ein neues Leben aufbauen und er hat mir dann gesagt, dass er eben eine schlimme Kindheit hatte, auf die ich jetzt eigentlich nicht näher eingehen möchte und kann und dass eben diese schlimme Kindheit eben ihn so hat werden lassen, wie er ist. Also er hat ein sehr schlechtes, ich würde mal sagen, Frauenbild, weil sonst würde man Frauen so nicht behandeln und diese körperliche Überlegenheit so ausspielen, weil, wie gesagt, anfangs habe ich mich ja noch nicht gewehrt, aber was er ganz schnell mitbekommen hat, dass ich ihm halt auch verbal Antwort gegeben habe. Also es ist nicht so, dass ich mich ergeben habe, in dem Sinne körperlich vielleicht, aber verbal habe ich dann auch meinen Mund nicht gehalten und das waren eigentlich dann auch wirklich sehr unschöne Szenen in dieser Nacht und aber gut, durch diese Entschuldigung und durch diese Details, die ich dann gehört habe, klar kommt dann wieder dieses Helfer-Syndrom in einem hoch und ach Gott, ja, er kann ja nichts dafür, das ist ja schlimm, was er mir da erzählt hat und kein Wunder, jetzt erklärt sich alles, jetzt kann ich das ein bisschen besser verstehen, wobei im Nachhinein, sowas gibt es nicht zu verstehen, also jemand, der zu Gewalt greifen muss, das ist einfach arm, armselig, dass jemand seine Unfähigkeit, seine Unterlegenheit oder sein geringes Selbstwertgefühl so ausleben muss. Das ist schon krank. Und das habe ich aber dann entschuldigt und letztendlich sind wir dann schon Weihnachten. Er hat meine ganze Familie auch kennengelernt und wir haben eine Weihnachtsfeier, zu der war er auch eingeladen. Und da ist er einfach nicht gekommen. Da ist zu dieser Weihnachtsfeier ist er einfach nicht erschienen, hat mir dann 2 Stunden vorher gesagt, seine Mutter hätte seine Anzüge versteckt. Seine Mutter wollte nicht, dass er auf die Weihnachtsfeier kommt und sie hätte seine Anzüge versteckt. Und da habe ich gedacht, das ist doch egal, das ist ja jetzt nichts, wo man im Smoking kommen muss oder sonst irgendwas. Das kann man ja erklären. Du wirst doch eine andere Hose haben. Also selbst wenn es so Jeans ist, dann ziehst du einen ordentlichen Pulli an. Nein, das traut er sich nicht. Das wäre immerhin die erste offizielle. Das Schlimme ist, ich musste das natürlich dann auch meiner Familie sagen. War mir dann auch sehr, sehr unangenehm, weil ich meine, das ist ja immerhin auch ein Essen, was bestellt war im Vorfeld, was ja somit dann verfallen ist, was ja trotzdem bezahlt werden musste. Wobei natürlich letztendlich ist, aber ich fand es respektlos meinen Eltern gegenüber, die ihn ja eingeladen hatten. Und mir natürlich auch, mir gegenüber auch. Und das Ganze, diese Weihnachtsfeier war auch insofern noch sehr überschattet, weil eins meiner Kinder eine sehr schlimme Diagnose bekommen hat. Also er hat Krebsdiagnose gestellt bekommen. Und insofern war das alles auch ein bisschen überschattet und traurig, weil wir da noch nicht wussten, wo die Reise hingeht. Und natürlich erstmal diese ganze Aufmerksamkeit meinem Kind gegolten hat. Und damit kam er auch gar nicht klar, dass plötzlich die Aufmerksamkeit nicht mehr zu 100% auf ihm war, sondern eben, dass da erstmal alles sich mal nur um mein Kind gedreht hat, weil das war schon eine Krebsdiagnose von einem Kind, ist schon heftig.
Kannst du uns da mal mitnehmen, Franzi, wie das so abgelaufen ist mit dieser Diagnose, was da, wie du darauf reagiert hast? Du hast gesagt, das Kind stand an erster Stelle. Ich nehme an, dass du als Mutter dich da auch viel gekümmert hast, vielleicht Arztbesuche oder Ähnliches mitgemacht hast. Wie hat er darauf reagiert und wie lief dann bei euch so die Beziehung in dieser Phase weiter ab?
Ja, das hat ihm natürlich gar nicht gepasst, wobei ich schon aufgepasst habe oder versucht habe, das schon gleich, also ihm auch, natürlich, ist nicht so, dass ich mich jetzt nur darum gekümmert hätte. Man braucht ja auch eine gewisse Ablenkung, damit man nicht in ganz düstere Gedanken versinkt. Und im Grunde hat sich eigentlich mit dem tagsüber arbeiten und abends essen und kochen und zusammen hat sich eigentlich an dem Ablauf selber gar nicht so viel verändert. Nur es war eben, natürlich war eben auch viel die Krankheit von meinem Kind präsent und über die man geredet hat und oder ich geredet habe, viel geredet habe. Aber da habe ich schon gemerkt, dass da eben so sehr wenig Empathie rüberkam und dann fing es auch schon an, ach, mir geht es auch nicht gut, ich bin krank, ich muss zum Hausarzt, ich muss mal gucken, irgendwas habe ich, irgendwas brüte ich aus und ich habe so Kopfschmerzen und dies und jenes. Und dann ist er auch zum Arzt gegangen und letztendlich kam er dann vom Arzt und sagt, er müsse ins CT, der Arzt er müsste ins CT, genau so war es. Er müsste ins CT. Und ich sagte, ja, aber wegen was? Ja, der Arzt ist sich nicht sicher und wollte sich auch nicht äußern darüber. Und er wollte ihn erstmal ins CT schicken. Und dann kam eben bei dieser CT-Diagnose raus, jedenfalls sagte er mir das, dass er einen Hirntumor hätte. Und das war natürlich furchtbar. Da habe ich gedacht, was habe ich denn jetzt verbrochen, dass ich das verdient habe, dass es Partner und Kind ist. Und ich war fassungslos. Ich habe mich zwar ein bisschen gewundert, dass diese Diagnose, dieses CT ausgelesen wurde von seinem Hausarzt, also Internist, weil ich denke, ja, sowas muss ja eigentlich doch eher vom Neurologen oder dachte ich zumindest vom Neurologen überprüft werden. Und ich habe dann auch noch angeboten, habe gesagt, du sollst mitkommen. Und ja, aber das war gar nicht so erwünscht, dass ich mitkomme. Und jedenfalls, das hat er wirklich aufrechterhalten, ich glaube, 3 oder 4 Wochen. Und dann kam dann diese Fehldiagnose. Es sei eine Fehldiagnose und wäre ja nur der Internist, der hätte das falsch gelesen und so weiter und so fort. Also eigentlich das, was ich so vorher angemerkt habe, das war dann eben auch die Begründung, dass er keinen Hirntumor hatte. Das Schlimme war, dass ich das natürlich auch wieder meiner Familie erzählt habe. Also die waren, also dass ich im Grunde, also ja, im Grunde ja auch da, dass alles in Aufruhr war und auch jeder natürlich gedacht hat, oh mein Gott, was muss die Arme da mitmachen? Kind und jetzt noch neue Beziehungen und dann, das war furchtbar, aber in erster Linie ist man ja dann natürlich, wenn man so eine Diagnose hört, froh, dass sie sich nicht bestätigt hat. Also das war dann, in erster Linie war ich dann wirklich froh darüber. Mein Kind musste dann Chemo machen und hat unheimlich gelitten. Das war auch ganz schrecklich anzusehen, dass er wie ein Kind leiden muss unter eine Chemotherapie und das war eine ganz heftige Chemo, weil es also wirklich eine bösartige, schwere Form von Krebs war. Und auch in der Zeit wurde eigentlich nie Rücksicht genommen. Nie. Also natürlich war da meine Zündschnur auch sehr kurz. Also ich bin auch sehr schnell wegen vielen Dingen praktisch ausgerastet, das gebe ich ja zu, aber ich hatte dann einfach auch keinen Nerv mehr, mit diese dummen Eifersuchtsszenen anzuhören. Dieses, wie gesagt, also ich habe ja prinzipiell hat ja immer jemand neben mir gesessen, wenn ich im Auto alleine war und wir telefoniert haben, wer sitzt neben dir? Ich habe doch was gehört, da spricht doch jemand. Du gehst mir fremd, du betrügst mich, mit wem bist du hier unterwegs? Das war ganz furchtbar, diese Unterstellungen. Und ich dann immer wieder gesagt, spinnst du, ich habe wirklich Besseres zu tun. Ich betrüge dich nicht, das gehört gar nicht zu meiner Wertvorstellung von einer Beziehung. Und da wurde meine Zündschnur natürlich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr kurz. Und dann hat natürlich auch wieder eins das andere gegeben. Und ich weiß dann zum Beispiel auch noch mal an einem Abend, habe ich gesagt, ich komme dich abholen, weil er, wie gesagt, keinen Führerschein hatte. Und auf dem Hinweg kam dann auch, da sitzt jemand neben dir. Ich sagte, nein, hier sitzt keiner. Hältst du mich für bescheuert? Jetzt mal ganz ehrlich, ich fahre doch nicht zu dir. Doch, du lässt den jetzt irgendwo raus und fährst dann zu mir. Du dreckige Nutte. So kam es dann wieder, wo ich dann gesagt habe, hallo? Also da bin ich dann auch schon wieder zurückgefahren und habe gesagt, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Also unter so Voraussetzungen, ich glaube, es geht los. Und dann, wenn ich dann abgebrochen habe und gesagt, eingehängt habe, dann ging aber der Terror los. Und immer wieder und komm mich abholen, du hast versprochen und ich habe mich dann so aufgeregt an diesem Abend, dass ich anhalten musste, gar nicht mehr weiterfahren konnte und dann habe ich das Licht oben angemacht im Auto und bin aus Versehen auf so einen Notdienstknopf gekommen und dann kam natürlich eine Männerstimme. Aber der hat mich ja nur gefragt, womit kann ich Ihnen helfen? Sind Sie liegen geblieben, Pannenservice oder was weiß ich was? Dann, das war natürlich, dann siehst du, ich habe dir doch gesagt, da sitzt jemand, da ist jemand neben dir. Und das war dann also ein Riesendrama. Aber da habe ich mich gar nicht drauf eingelassen. Ich habe das dann auch irgendwann beendet und bin dann nach Hause gefahren. Und dann fingen dann nach solchen Ausbrüchen auch, fing dann danach dieses Ghosting kann ich nicht sagen, weil er ja immer geantwortet hat, aber dann so richtig der Psychoterror an. Also zwar jeden Tag geschrieben, aber nur frech und du betrügst mich und du dreckige Nutte, du Stück Scheiße, du bist das Allerletzte. Und wenn ich mich dann nicht gemeldet habe, wenn ich das Ganze dann, oft habe ich ihn dann blockiert, einfach damit ich meine Ruhe habe, dann immer wieder einen Weg gefunden, Zugang und gut, ich war ja selber dran schuld, ich bin ja bescheuert. Also im Nachhinein war ich eigentlich fassungslos, auch was ich mir im Laufe der Zeit habe alles gefallen lassen. Das ist mir auch gestern nochmal für die Vorbereitung aufgefallen, weil so bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich jemand, der stark ist, der voll mit beiden Beinen im Leben steht und der genau weiß, was er macht und will und diszipliniert. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich so eine Tankstelle bin, dass er sich eigentlich nur durch mich gut fühlt, weil ich genau das bin, was er eigentlich gar nicht ist. Das Schlimme ist, ich habe das genau erkannt, mehr oder weniger, und habe mich immer wieder darauf eingelassen. Ich könnte jetzt noch 100.000 Geschichten, die ähnlich waren, wenn ich mir das jetzt hier so, ich habe mir das alles aufgeschrieben, wenn ich mir das alles so angucke, dann wären das aber immer wieder die gleichen Geschichten und jeder wird sich fragen, warum ist sie immer wieder zurück und immer mit Gewalt? Aber eine Geschichte, die war auch ganz furchtbar, die muss ich noch erzählen.
Franzi, wenn ich da ganz kurz einmal unterbrechen darf. Für mich wäre das sehr interessant. Vielleicht können wir uns das nochmal genauer anschauen. Diese Situation mit dem Auto und dem Notrufknopf und dass dass wir die Zuhörenden einmal mitnehmen. Wie ist diese Situation ganz konkret weitergegangen? Dass wir so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie löst sich das dann wieder auf? Und vielleicht auch mal zu schauen, du hast jetzt viel erzählt, dass da immer wieder diese Eifersuchtsdramen da waren, immer wieder dieselben Themen. Du hast von massiver körperlicher Gewalt berichtet, von Beschimpfungen, du hast berichtet, dass du bespuckt worden bist. Und dann hat er wieder eine Entschuldigung vorgebracht, hat um dich gebettelt und aber letztendlich auch immer einen Grund im Außen gefunden, warum er so handeln musste, in Anführungsstrichen. Ich vermute, dass es dazwischen auch gute Phasen gegeben haben muss und dass nicht jeder Tag so dramatisch ausgegangen ist, dass wir auch da vielleicht noch mal ein bisschen ein kleines Scheinwerferlichtchen drauf werfen können, weil diese guten Phasen brauchen wir ja letztendlich, um überhaupt in solchen Beziehungen eine Zeit lang ausharren zu können. Wenn es diese guten Phasen nicht gäbe, würden wir wahrscheinlich relativ schnell die Reißleine ziehen. Magst du uns da noch mal mitnehmen, Franzi, wie das weiterging? Du hast gesagt, ihr habt euch im Auto gestritten, du bist dann nach Hause gefahren und ihr habt aber weiterhin Kontakt gehabt. Also auch all diese wirklich wüsten Beschimpfungen, diese dramatischen Szenen haben nicht dazu geführt, dass du gesagt hast, jetzt ist hier Ende. Oder wie lief das, dass ihr dann wieder, ich sag mal, in eine harmonische Phase miteinander gekommen seid?
Also an diesem Abend, das war ja per Telefon, er hat das ja am Telefon gehört. Ich bin ja gar nicht erst zu ihm hingefahren. Na, er hat ja dann am Telefon, weil ich musste anhalten, weil ich mich so aufgeregt habe und konnte gar nicht mehr fahren. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt weiterfahre, dann baue ich einen Unfall. Ich musste mich erst mal sammeln. Und an dem Abend bin ich ja dann einfach, habe ich rumgetreten und habe gesagt, nee, das steht schon unter keinem guten Stern. Und ich fahre dann und habe das dann so abgebrochen, beendet und bin auch an dem Abend nicht mehr ans Telefon gegangen. Ich habe das, glaube ich, auch ganz ausgemacht. Aber solche Sachen haben mich natürlich immer wütender gemacht, ne? Wenn ich dann das ganz ausgemacht habe oder sonst was. Natürlich, um auf die guten Phasen zu sprechen zu kommen, klar, wenn es die nicht gegeben hätte, dann hätte ich das ja alles nicht verziehen. Und deswegen habe ich ja am Anfang auch gesagt, so mit diesen ganzen schönen Komplimenten und die schöne Zeit, das angefixt. Also ich habe es später mal verglichen wie mit einer manischen Depression, manisch, depressiv, himmelhoch jauchzend, abgrundtief. Und genauso war dieses Verhältnis. Es gab nie was dazwischen. Es gab entweder himmelhoch jauchzend oder abgrundtief. Es gab nie eine Regelmäßigkeit, eine gleichbleibende, ja, normale Beziehung, die vielleicht auch mal alltäglich wird. Ne? Man sagt ja auch oft, der Alltag killt es, aber manchmal hätte ich mir einfach diesen Alltag auch mal gewünscht, weil es immer so schwierig war. Es war so ermüdend, so anstrengend auch. Aber wenn es dann mal im Himmel war, dann war es wirklich im siebten Himmel und dann war es unheimlich schön. Und das hat sich regelmäßig abgewechselt. Einmal im Monat kam dieser Ausbruch. Und anfangs ging es noch relativ schnell mit dem Vertragen wieder, Anführungszeichen mit dem Vertragen. Und dann wurden aber danach, kamen eben auch diese Ghosting-Zeiten. Und dann habe ich angefangen zu betteln, weil das fand ich ganz furchtbar, einfach ignoriert zu werden, auf nichts zu antworten, auf keine Nachricht, auf nichts. Wenn ich das umgekehrt gemacht habe, ich habe das aber nie lange gemacht. Also wenn ich arbeiten musste zum Beispiel, da musste ich mich ab. Also das wäre gar nicht gegangen, da zu antworten oder sonst was. Und mir war das auch zu kindisch, einfach nicht zu antworten. Und außer eben, es war wirklich so ein immenser Vorfall. Aber dass ich geghostet hätte und nie angerufen hat, das war so nochmal so eine neue Form, das Ghosting und sich gar nicht melden und das über Tage.
Das heißt, nach solchen Eskalationen habt ihr dann teilweise oder hat er tagelang nicht mit dir gesprochen oder nicht kommuniziert und dann hast du aber versucht, ihn zu erreichen?
Ja, also anfangs, wie gesagt, habe ich ja gesagt, hat er, also anfangs war es immer so, nach so einer Eskalation, dass er dann, dass wir uns dann nicht gesehen haben, aber trotzdem miteinander kommuniziert haben. Aber wir haben uns nicht gesehen. Oder es war auch ein beliebtes Spiel von ihm, immer zu sagen, heute Abend komme ich und dann 30 Minuten vorher absagen. Also das war auch immer ein beliebtes Spiel oder eine Stunde vorher absagen oder sonst was. Aber mich den ganzen Tag immer im Glauben gelassen, nee, heute Abend sehen wir uns. Also das war auch sehr oft so. Und dann ging das über in die Ghosting-Phase. Also da weiß ich noch genau einmal, das war Ostern, da hat er mich von donnerstags bis dienstags komplett geghostet über die ganzen Feiertage. Und hat auch gar nichts geschrieben und ich habe ganz viele Notizen, also ich Gott, ich habe mich geschämt, als ich mir das gestern nochmal durchgelesen habe, wie ich dann ins Betteln und ins Flehen reingekommen bin. Er soll sich doch wenigstens melden. Aber ich kam mir wirklich vor, vergleichbar mit einer Droge. Also als das war wirklich wie so eine Entzugserscheinung, vergleichbar damit. Und diese Verzweiflung, nicht zu wissen, keine Antwort zu bekommen, keine Möglichkeit des Austauschs, der eventuell, was habe ich denn falsch gemacht? Und da bin ich dann schon in so einer, in diese, das war anfangs noch nicht so, da habe ich mich immer gewehrt. Und da fing das schon an, in dieses, ich muss mir mehr Mühe geben, ich muss einfach nur, ich bin ja schuld, weil das war immer. Ich bin ja schuld. Guck doch mal, wie du bist. Du bringst mich so weit, dass ich hier so ausraste. Du bist schuld. Ich glaube, wenn mir heute noch mal irgendwann jemand sagt, guck doch mal, wie du bist und stimmt doch gar nicht, dann ich will mir der Kamm schon bei diesen zwei Sätzen. Und ja, und diese schönen Zeiten, um es noch mal so, um auf die noch mal so zurückzukommen, in denen hat er mich wirklich verwöhnt und auch eine gemeinsame Zukunft vorgespiegelt, von der er genau gewusst hat, dass das immer ein Traum von mir war. Also wir wollten in eine, ja, gemeinsam ein neues Leben anfangen, gemeinsam weggehen und damit hat er mich auch wirklich immer wieder gekriegt und eben auch die Entschuldigung, seine schwere Kindheit und ich habe es ihm immer wieder entschuldigt, weil er aber auch so tolle Seiten hatte, weil er auch so schöne Seiten hatte und so liebenswert sein konnte. Ich hatte irgendwie immer Schwierigkeiten, diese Wandlung durch zu verstehen. Ich habe das wirklich, ich dachte immer nur, dass der Arme in Anführungszeichen ja so traumatisiert ist durch seine Kindheit, wie eine posttraumatische Belastungsstörung und dass er ja eigentlich gar nichts kann. Ich habe dann aber irgendwann mal gesagt, also wenn du möchtest, dass das jetzt hier weitergeht, dann musst du eine Therapie machen. Ich bestehe darauf. Und das hat er auch wirklich gemacht. Er ist dann auch in Therapie gegangen. Wir waren da, glaube ich, auch zwei oder dreimal zusammen und er war auch alleine dort. Aber wie gesagt, das hat leider nicht lange angehalten. Ich weiß jetzt nicht, ob die ihm sehr schnell auf die Schliche gekommen ist und er sich dem Ganzen nicht stellen konnte, wollte, was gebröckelt hat. Also er hat es dann abgebrochen. Er hat dann gesagt, er sieht ja nicht ein, dass er so viel Geld bezahlen muss. Er sei ja nicht krank. Und ja. Dann hat er die abgebrochen, die Therapie. Ja gut, ich denke, Therapie, man muss bereit sein, was will man da reingehen? Ich hätte ihn nicht zwingen können, das hätte mir nichts gebracht, das hätte ihm nichts gebracht. Und wahrscheinlich hätte er mir dann zum Schluss erzählt, er wäre dort gewesen und wäre nicht dort gewesen, weil er auch sehr viel gelogen hat, was ich aber alles erst später rausbekommen habe.
Jetzt hattest du eben angesetzt, Franzi, noch mal eine Situation zu erzählen und da habe ich dich mit einer Frage unterbrochen. Weißt du noch, welche das war, von der du noch berichten wolltest?
Da hat er mich auch vorher, also wir hatten, ich weiß manchmal gar nicht mehr, das ist, glaube ich, auch wirklich so ein Schutzmechanismus von meinem Kopf. Ich weiß manchmal gar nicht, ich weiß vieles gar nicht mehr, warum, wieso, weshalb, aber letztendlich war meistens immer die Eifersucht der Auslöser. Und es war auch eine Situation, da hat er mich wieder tagelang nicht geghostet, aber hier, komm, ja, komm ich abholen, nein, ich kann heute doch nicht und so weiter und so fort. Und da habe ich ihn dann abgeholt und dann hat er im Auto gesessen und hat aber schon direkt wieder Streit angefangen. Und dann habe ich gesagt, du, steig bitte aus, weil ich glaube, ich fahre jetzt direkt wieder, dass da ist. Ich kann das einfach nicht mehr in der Form. Immer diese, ich kann mich nicht mehr rechtfertigen. Entweder du musst mir das irgendwann glauben oder du lässt es einfach sein. Und dann ging ein Psychoterror los. Das war, ich glaube, man im Nachhinein hatte mich 4 Stunden nicht fahren lassen. Bis 4 Stunden lang entweder nicht ausgestiegen. Wenn ich ihn dann mal so weit hatte, dass er ausgestiegen ist, hat er sich vors Auto geschmissen, dass ich nicht fahren konnte. Und immer, wenn ich verriegeln wollte, er hat immer wieder, wenn ich verriegeln wollte, die Tür aufgerissen. Und das Schlimme an der Sache war, dass hinter uns auch noch eine Gruppe von Jugendlichen war, die das mitbekommen haben und die überhaupt nicht eingegriffen haben. Das war für mich so unerklärlich. Ich habe irgendwann auch nur noch geschrien und er hat mich nicht aussteigen lassen. Und immer wieder, nein, jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was er mir 4 Stunden erzählt hat. Ich bin dann irgendwann, ich weiß gar nicht, also unter gefährlichen Umständen losgefahren. Ich konnte dann irgendwie abhauen. Ich weiß es nicht mehr wie. Ich war danach fix und fertig. Ich war innerlich so leer. Und so, ich konnte noch nicht mal mehr weinen, weil ich so entsetzt und die schlimmste Form, das war schlimmer als körperliche Gewalt, muss ich ehrlich sagen. Das war ganz schrecklich.
Gab es in diesen Situationen für dich eine Idee, diese Beziehung möglicherweise zu beenden, oder war das überhaupt keine Option?
Doch, das war immer eine Option. Das habe ich, wie gesagt, ich kann mich überhaupt nicht mehr so richtig daran erinnern, aber ich konnte es anhand aller Notizen, die ich gemacht hatte, konnte ich das so. Es war ganz oft, dass ich geschrieben habe, das geht so nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, ich beende die Beziehung und auch wenn es hier irgendwie zu Streitigkeiten kam, also ich habe ihn auch wirklich, also entweder er hat seine Sachen gepackt und ist gegangen, oder ich habe ihn rausgeschmissen und gesagt, bitte, ich halte das nicht mehr aus. Ich habe mich auch dann angefangen, körperlich zu wehren. Also das waren dann ab dem Zeitpunkt, waren das dann auch ganz schlimme Situationen, weil dann ging es in einen Bereich rein, der wurde eigentlich eben gefährlich, weil wir uns richtig geprügelt. Ich habe es mir nicht gefallen lassen. Wenn er mich an den Haaren gezogen hat, habe ich ihn auch an den Haaren gezogen. Ich habe ihn dann auch bespuckt. Ich habe ihn dann auch übelst beschimpft. Und das war dann auch ein Niveau, wo ich gedacht habe, also das geht so nicht. Aber immer wenn er gemerkt hat, dass ich mich jetzt wirklich lösen will und dass es für mich an einer Grenze kam, die ich nicht mehr bereit war zu akzeptieren, dann kam er wieder und hat das Ganze wieder, ja, komm, Traumfrau, und es tut mir leid, und ich habe mich immer wieder breitschlagen lassen. Also wie gesagt, es war, ja, ich hab's ganz oft beendet, er hat es ganz oft beendet.
Das war der erste Teil von Franzis Geschichte. Wir haben gehört, wie sehr die Gewalt in ihrer Beziehung zugenommen hat, wie sie sich immer wieder zu trennen versuchte und wie sie schließlich selbst begann, sich zu wehren, weil sie einfach nicht mehr konnte. Im zweiten Teil erzählt Franzi uns dann, wie es danach weiterging, wie sie in diesem ständigen Hin und Her zwischen Trennung und Versöhnung gefangen war, welche Rolle Scham und Schuld gespielt haben und was schließlich der Moment war, in dem sie endgültig verstanden hat, dass sie da raus muss. Sie spricht auch darüber, wie sie sich danach gefühlt hat, welche Spuren diese Beziehung hinterlassen hat und was ihr geholfen hat, wieder auf die Beine zu kommen. Wenn du erfahren möchtest, wie Franzi ihren Weg aus dieser Beziehung gefunden hat, dann hör unbedingt in den zweiten Teil hinein. Wenn du deine eigene Geschichte in diesem Podcast erzählen möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de. Und auf meiner Webseite und in den Shownotes findest du auch einen Link zu deiner kostenfreien, professionellen Ersteinschätzung. Das ist ein 30-minütiges Gespräch, in dem ich mir Zeit für dich und dein Thema nehme und wir besprechen können, wie es für dich weitergehen kann. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch sehr über eine Bewertung für diesen Podcast, einen Kommentar unter der Folge oder wenn du die Folge an jemanden weiterleitest, der sie hören sollte. Die nächste Folge mit Franzi erscheint in 14 Tagen. Bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles Gute, deine Jennifer.